Hallo und herzlich willkommen zu 256 Partien später. Ich bin Peter und ich spreche heute mit Dirk über Marvel Champions, ein Spiel, das Teil seines Alltags wurde. Hallo Dirk.
Hallo Peter.
Ja, ich finde es sehr schön, dass wir uns heute treffen und einen Podcast aufnehmen. Ich hatte ja 256 Partien vor 2 Folgen gestartet. Ich hatte am Anfang noch überlegt, nenne ich es 100 Partien später und habe dann gedacht, das wird viel mit digitalem Spielen zu tun haben. Ich nehme jetzt mal 256 wie die Anzahl der Zustände in einem Byte. Und es wird ziemlich häufig, wenn man sowas so häufig spielt, dran liegen, dass man was digital spielt. Und mein Gedanke war auch, die 256 nehme ich nicht so genau. Also jemand hat einfach was sehr häufig gespielt. Und ich finde es sehr interessant, mich heute mit dir zu unterhalten, weil du hast das ja sehr als Aufforderung auch gesehen und hast mich immer auf dem Laufenden gehalten, wann die 256 Partien erreicht werden. Und meines Wissens spielst du das Spiel so gut wie gar nicht digital.
Um nicht zu sagen, überhaupt nicht, ja. Ich habe das alles komplett analog gemacht.
Okay, und das ist nochmal irgendwie, finde ich, bemerkenswerter, halt quasi 256 analoge Partien.
Ja gut, dass man solo spielen kann, ist natürlich sehr hilfreich. aber es ist auch sehr schnell aufgebaut. Das hilft auch.
Ja, steigen wir direkt ein. Wir reden heute über Marvel Champions. Was ist Marvel Champions?
Marvel Champions ist ein Living Card Game, das von Michael Box, Nate French und Caleb Grace erfunden wurde. Das kam 2019 von Fantasy Flight Games raus und im Deutschen dann 2021, ja, von Asmodee, nachdem sie sich ewig gewehrt hatten, weil das kauft ja niemand.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich die Lizenzdiskussion wahrscheinlich eine Weile gedauert hat, aber das ist eine reine Spekulation, ja.
Ja, dann haben sie einfach alles auf einmal rausgeboxt. Genau, und es hat wohl ein paar Preise gewonnen.
Ja, also was bei mir so hängen geblieben ist, kam ja 2019 raus und irgendwie so im Oktober und ich glaube einzelne Reviewer, Podcaster hatten das, vielleicht so im September. Ich erinnere mich da unter anderem noch an Solosaurus, die hatten's und da hatte jemand das gespielt und hat so gemeint, das ist zwar ganz neu, aber er packt das jetzt in die Top 5 seiner liebsten Solo-Spiele aller Zeiten, so ungefähr, obwohl er es quasi erst seit einem Monat hat. Und im Oktober ist auch immer die Abstimmung für die People's Choice auf BoardGameGeek für die besten Solo-Spiele. Und da kam es direkt schon in die Top 200, obwohl das Spiel gerade seit 2 Wochen eigentlich auf dem Markt war. Also es ist extrem gut durchgestartet und ist jetzt ja, auf Platz 3 der Solo-Top 200. Und ich würde sagen, das ist schon, also das ist mir viel wichtiger als die Preise von der UK Game Expo oder das ist für ganz viele Preise nominiert war bei den Golden Geeks. Es war halt 2019 nominiert, wo Wingspan alles gewonnen hat. Und zu einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, noch nicht so viele Leute an Marvel Champions kamen. Ja, aber das ist erstmal Marvel Champions. Was machen wir in Marvel Champions?
Prinzipiell kann man es ganz einfach runterbrechen. Wir spielen einen Superhelden, beziehungsweise wenn wir mit mehreren Leuten spielen, spielt jeder einen Superhelden und wir müssen einen Schurken aufhalten, der irgendeinen Plan hat, den er durchführen will.
Gewinnen tun wir ja, wenn wir quasi den Schurken, ist das der deutsche Begriff, Schurke?
Schurke ist der deutsche Begriff.
Okay. Ja, wenn wir die umhauen, also ich denke, wie immer, oder wie ist das bei dir, konsumierst du das vor allem auf Deutsch oder auch auf Englisch, gerade auch wenn du was nachliest oder dir ein Deck baust?
Also ich habe festgestellt, ich habe da so ein bisschen eine weirde Einstellung, ich spiele das komplett auf Deutsch, aber ich konsumiere fast nur englischen Content, weshalb ich die deutschen Kartennamen auch nicht kenne.
Genau, das wollte ich so ein bisschen als Disclaimer davor packen, dass wir sicherlich mal Schurke, mal Villain sagen, mal Hero, mal Heldin oder sowas, dass das also so ein bisschen durchmischt wird. Genau, du hast ja gesagt, der Villain oder die Villain hat quasi einen Plan. Wenn der durchgezogen wird, haben wir verloren. Wenn wir umgehauen werden, haben wir verloren. Ja, was machen wir sonst noch so in Marvel Champions?
Eigentlich gar nicht so viel. Wir halten vielleicht noch Nebenpläne auf. Wir kämpfen gegen seine Schergen, des Schurken. Und ansonsten versuchen wir einfach, unser Ziel zu erreichen.
In welchem Kontext hast du eigentlich Marvel Champions zum ersten Mal gespielt?
Das ist irgendwann auf meinem Radar aufgetaucht, dass das existiert. Da gab es das aber in Deutschland noch nicht so. oder wenn, dann nur auf Englisch. Und da dachte ich auch noch so, Living Card Game, die sind immer so seltsam. Da muss man wahrscheinlich mehrere Grundsets kaufen und dann muss man die anderen Packs noch mehrmals kaufen. Und außerdem spiele ich ja schon Magic, da habe ich eh schon genug Geld reingesteckt. Und irgendwann war das dann aber auf Deutsch da und stand dann so schön präsent in meinem Store, in dem ich immer Magic spiele. Und das Ding ist, bei den Magic-Turnieren gewinnt man bei uns immer Gutscheine, wenn man gut abschließt. So, und dann hatte ich irgendwann so einen Haufen Gutscheine und dachte so, dieses Marvel Champions lacht mich ja schon jetzt seit mehreren Wochen an. Und dann habe ich das einfach mal blind gekauft, weil jeder hat immer gesagt, das wäre gut.
In meiner Wahrnehmung hattest du auch dich regelmäßig im Beeple-Discord danach erkundigt, so ob das denn gut ist, ob sich das lohnt und so weiter. Ich hatte das Gefühl, dich so wahrgenommen zu haben, dass du da eine ganze Weile drum rumgeschlichen bist, aber auch sehr aktiv.
Das stimmt, ich bin da ziemlich lange drum rumgeschlichen, weil ich mag es nicht, mir Spiele zu kaufen, von denen ich dann feststelle, dass sie mir überhaupt nicht gefallen und ich das hätte vorher wissen können, wenn ich mich schlau gemacht hätte. Wie gesagt, ich war da extrem skeptisch gegenüber dem LCG-Aspekt. Ja, deswegen bin ich da unendlich lange drum rumgeschlichen.
Wie ist das denn mit dem Thema? Also so, ich würde jetzt einfach mal an ganz Klischees denken. Wenn das ein Magic-Lan ist, dann hat er sicherlich auch Comics und deswegen auch Marvel-Comics. Und deswegen bist du vielleicht auch mehr mit Marvel-Comics schon in Berührung gewesen? Oder wie stehst du zu dem Thema?
Also in dem Fall ist der Laden nicht schuld. Mhm. Der hat nämlich tatsächlich keine Comics, das ist ein reiner Spieleladen. Aber es gibt einen anderen Laden in unserer Stadt, der Comics hat.
Ja.
Ja, ich bin in Marvel früher reingekommen über X-Men tatsächlich. Da gab es diese tollen Filme. Und dann bin ich darüber in die X-Men-Comics gekommen und darüber wiederum in die ganzen anderen Marvel-Filme, so als das MCU gerade losging. Und von daher, und das habe ich dann auch schon so ein bisschen gesuchtet. Ja, und dann war das Thema schon interessant.
Ja, du hast das jetzt dann da gespielt, nachdem du es gewonnen hattest. Wie war so dein Ersteindruck vom Spielen? Hat sich deine Befürchtung bestätigt, dass man mit der Grundbox nicht weit kommt? Oder wie war das?
Nee, das war sehr schön. Das war nämlich überhaupt nicht so. Da waren nämlich tatsächlich fertige Decks drin und es waren genug Karten drin, um ein Playset zu erreichen. Also die Menge an Karten, die man Menge an Kopien, die man von einer Karte spielen kann.
Ja.
Und an sich war da erstmal genug drin, dass man tatsächlich damit spielen konnte. Und dann waren da auch so Intro-Decks drin, mit denen ich mal anfangen konnte. Und die ersten zwei Spiele waren eben noch so, was ist das? Also was mache ich hier und wie funktioniert das alles? Und aber dann hat es mich eigentlich direkt gehuckt. Dann war das so, eigentlich war das richtig gut. Ich spiele das jetzt noch ein paar Mal und dann habe ich angefangen, Leute zu fragen, hey, willst du das mal mit mir spielen? Ich will wissen, wie das im Multiplayer ist. Und dann fanden die das auch alle gut. Und dann wurden das irgendwie immer mehr Spiele. Und weiß auch nicht. Dann wurde das irgendwann dreistellig und dann habe ich angefangen, mir zu schreiben.
Und also das war quasi bei diesem Spiel nie so, sagen wir mal, wie bei irgendeinem anderen Spiel, dass du das spielst, 3-4 Mal spielst oder 5-mal oder 10-mal und danach halt nach was anderem kreist und so denkst, ach, jetzt widme ich mich erstmal nochmal einem anderen Spiel und Marvel Champions gucke ich mir dann nochmal in einem halben Jahr an. Das war nie der Fall, oder?
Nee, das ist quasi von Anfang an durchgestartet. Und wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dadurch, dass es so schnell aufgebaut ist, hat sich dann noch mehr in den Vordergrund geschoben, weil das war dann so, ich muss jetzt 40 Minuten rumbringen, was mache ich jetzt? Ach, Marvel Champions, da schaffe ich 1 bis 2 Partien. Weil 5 Minuten aufgebaut, durchgezockt und dann, ja, direkt nochmal und dann war die Zeit auch schon wieder rum.
Das heißt, du baust das aber immer auf und ab oder hast du so einen Marvel Champions Tisch in der Wohnung?
Ja, ich baue das immer auf und ab, weil ich habe 2 Katzen, das mit dem Aufgebaut lassen funktioniert nicht.
Stimmt, ich will das auch nochmal kurz hervorheben, nochmal so wegen der Timeline. Du hattest mir das in der Vorbereitung einmal gesagt, vor 10 Monaten hattest du deine erste Partie gespielt. Also wir reden von 256 Partien in 10 Monaten, das heißt 26 pro Monat, das heißt fast jeden Tag einer.
Ja, also es ist natürlich etwas geballter gewesen, also es waren meistens so ein paar Tage nichts und dann ein Tag 5, 6 oder so, aber ja. Ja, ich war auch ein bisschen beeindruckt, dass ich das so oft spiele.
Und so Grundbox, hattest du da direkt so Lieblingsheldinnen, Heroes, wo du gedacht hast, okay, du spielst jetzt die ganze Zeit nur Spider-Man rauf und runter, oder hast du das eher so durchgewechselt? Wie war da so deine Herangehensweise in den ersten Partien?
Also meine Lieblingshelden waren tatsächlich She-Hulk und Captain Marvel am Anfang. Mhm. Captain Marvel hat ein bisschen abgebaut. She-Hulk ist immer noch einer meiner absoluten Favoriten. Die macht einfach super Spaß. Auch wenn sie nicht die beste ist, im Gegensatz zu Captain Marvel. Mhm. Ist, die ist einfach teilweise absurd, was die machen kann. Mhm. Aber She-Hulk macht einfach immer Spaß. Die flippt so hin und her. Also zwischen Heldenform und Alter Ego-Form. Und kriegt davon einen Bonus. Und das macht mir unglaublich viel Spaß.
Hattest du dann also auch das Gefühl, dass bestimmte Heldinnen von Anfang an irgendwie stärker waren als andere, oder?
Also nicht direkt von Anfang an, aber es hat sich schon nach ein paar Partien relativ schnell rausgestellt, dass manche einfach weniger Deckbau benötigen als andere.
Wie lange hatte das gedauert, bis du dir irgendwie erste Hero-Packs oder Schurken-Szenarien-Decks oder so eine Kampagnenbox geholt hast? Hattest du das Gefühl, dass das wolltest du schnell oder brauchtest du schnell, oder hat das eine Weile gedauert?
Tatsächlich habe ich zusammen mit der Grundbox direkt Black Widow gekauft, weil ich Black Widow total toll finde.
Ja.
Die hat sich dann leider rausgestellt als absolut nicht mein Playstyle.
Okay, ja.
Was ich ein bisschen schade fand, aber dann habe ich, also mit der Grundbox habe ich schon ziemlich viel gespielt. Da kann man schon ziemlich viel mitmachen. Und ich wollte auch erstmal irgendwie alle möglichen Kombinationen mal ausprobieren und alles, was drin ist, mal ausprobieren. Habe ich dann auch gemacht und hatte unglaublich viel Spaß und dachte dann, okay, jetzt habe ich genug gesehen, dass ich mir noch irgendwas dazu holen kann. Und ich glaube, ich habe mir direkt erstmal die Kampagne geholt. Aber ich kann dir nicht mehr genau sagen, was ich als erstes danach gekauft habe.
Ja, da würde mich direkt mal interessieren, wie spielst du das denn eigentlich am liebsten? Also, ich habe das auch so ein bisschen gespielt und ich muss sagen, ich fand es halt natürlich cool, einen neuen Hero zu spielen, so eins, zweimal zu spielen und sich dann vielleicht was anderes anzugucken. Also, ist der Reiz vielleicht so dieses Entdecken und Erkunden und so dieses sich zum Beispiel Helden, Heldinnen angucken, um zu gucken, wie funktionieren die, und das ist so das Interessante, oder wo, oder jetzt zum Beispiel, du hast die Kampagnen angesprochen. Ich muss sagen, ich hatte jetzt Herr der Ringe zum ersten Mal eine Kampagne gespielt mit Angmar Erwacht und hatte das Gefühl, ich habe zum ersten Mal das richtige Spiel gesehen, weil auf einmal sind da 9 Szenarien anstatt nur 3, also 3-mal so viel wie in der Grundbox, und die haben alle eine Geschichte, wo man davor so eine DIN A4-Seite und danach eine DIN A4-Seite liegt, wo ich so gedacht habe, Moment, ist auf einmal so ein Story-Spiel geworden wie, was weiß ich, Sleeping Guards oder sowas, was ich davor halt gar nicht wahrgenommen hatte. Ich weiß gar nicht genau, bei Marvel Champions habe ich halt nie eine Kampagne gesehen. Würdest du sagen, das Hauptspiel steckt in der Kampagne, oder wo steckt für dich so der Hauptreiz?
Also bei Marvel Champions würde ich sagen, ist tatsächlich eher so die Szenarien an sich. Mhm. Das Ding, die Kampagnen sind so gestaltet, dass man jedes Szenario, das da drin ist, also jeden Schurken, der da drin ist, auch als One-Shot spielen kann, also einfach als einzelnes Szenario. Und das merkt man teilweise auch. Also sie haben ein paar Sachen drin, die eben kampagnenspezifisch sind. Meistens sind das extra Karten, oder es gibt irgendeinen Effekt, der im Szenario selbst nur so einen Medium-Effekt hat, aber auf die Kampagnen Einfluss hat. Man bekommt meistens irgendeinen Bonus, wenn man das geschafft hat, den man dann im nächsten Szenario in der Kampagne benutzen kann. Und die Story ist an sich auch eher so, ich würde sagen, passend, da das ganze Spiel ja auf den Comics basiert, thematisch, ist auch die Story eher wie in den Comics so, es passiert alles direkt hintereinander, es gibt nicht so wirklich viel Erklärung, warum das jetzt passiert. Es gibt quasi so ein ich würde mal fast sagen, so ein MacGuffin, warum das jetzt passiert, so warum der jetzt mit dem zusammenarbeitet und jetzt diesen Machtstein klaut oder so. Also bei der Story darf man sich da definitiv nicht zu viel erwarten. Das ist jetzt nicht sehr tiefgründig.
Ich habe da ja keine gesehen. Ist die in Comicform oder geschrieben?
Beides. Also okay. Das ist meistens so 1 bis 2 Comicseiten und dann nochmal vor jedem Szenario so eine schriftliche Zusammenfassung, worum es jetzt da in diesem Szenario geht.
Hast du da so ein Beispiel für so einen MacGuffin?
Ja, also das war das Schönste dann so in der ersten Kampagne, der Rise of the Red Skull. da greift irgendwie Crossbones einen Shield-Bunker an und den muss man dann verteidigen. Und nachdem man das gemacht hat, muss man ja zum nächsten Szenario kommen, was dann Absorbing Man ist. Und die Story ist eben einfach, Madame Hydra ist mit dem Infinity Stone entkommen, obwohl man Crossbones bekämpft hat. Und jetzt kommt halt Absorbing Man und hält dich auf. Dass okay. du sie nicht verfolgen kannst. Das ist so, okay, I guess. Wahnsinns-Story.
Ja, ja, okay. Ja, was macht Marvel Champions eigentlich für dich anders als andere Spiele? Warum ist es vielleicht auch zu dem Spiel geworden, dass du 256 Mal spielst und nicht nur 5 Mal?
Ja, also da gibt's eigentlich viele kleine Punkte. Es gibt jetzt nicht so den einen großen Fakt, wo ich sagen würde, ah ja, das ist total super, sondern es macht vieles Kleines richtig. Da sind zum einen, was mir jetzt erst einfällt, sind die Multi-Use-Karten, also dass ich Karten auf verschiedene Art und Weise benutzen kann. Ich kann sie einmal für ihren Effekt spielen. Mhm. Und aber um sie zu spielen, muss ich andere Karten auf meiner Hand abwerfen, denn Karten produzieren immer auch Ressourcen, wenn ich sie abwerfe. Ja. Und das fand ich schon sehr interessant. Das hatte ich so vorher noch nicht gesehen. Ich bin zwar sicher, es gibt Spiele, die das auch machen. Mhm. Aber ja, das fand ich vor allem auch sehr eingängig. Also es war, da steht eine Ressource drauf. Okay, die kann ich so ausgeben.
Ich hab da so eine Nebennotiz, weil eins meiner, also ich habe zwei Lieblingsspiele. Das ist ein Fest für Odin, was sicherlich einige Leute wissen, die Einzelspiel hören. Mein zweites ist halt Race for the Galaxy. Und in Race for the Galaxy bezahlt man halt auch Karten immer mit Karten.
Oh, stimmt, ja.
Genau, das ist das auch so. Ich liebe halt diese Sache. Ich finde alle Karten auf meiner Hand gut. Aber um irgendeine davon zu haben, muss ich halt andere abwerfen. Und ich finde, das ist ein super, super gutes Dilemma. So, weil man ja alle haben will. Gerade, das ist halt so dieses Kämpfen, gerade gegen diese Lost Evolution, dass man halt nichts hergeben will, sondern das ist, ja, das finde ich, macht Marvel Champions da auch sehr, sehr gut.
Und zusätzlich haben sie dann noch Karten, die mehr Ressourcen produzieren ja. als eine. Die dann aber dafür nichts anderes können. Das ja. ist dann auch sehr schön. Und da hatte ich schon Hände, wo ich dachte so, oh toll, jetzt habe ich 6 Ressourcen auf der Hand. Ich könnte alles spielen, wenn ich was hätte.
Kommt es häufig vor, einfach nur so als, auch als Zwischenfrage, dass du ineffizient bezahlst, dass du quasi eine 1er-Karte mit einer 2er-Ressource bezahlst, weil du lieber jetzt die Ressource abgibst, anstatt eine Karte abzugeben, die du vielleicht noch für was anderes gebrauchen kannst. Ich finde, das ist nämlich dann ein neues Dilemma, was dadurch entsteht.
Oh ja, stimmt. Also ich würde sagen, es kommt regelmäßig vor, aber jetzt nicht so oft, dass es mich stören würde. Aber
okay.
Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie man dann sein Deck gebaut hat.
Ja.
Was ich aber auch sehr schön finde, auch noch ein Punkt, was es einzeln macht, zumindest zu anderen LCGs, dass ich mir ein Deck kaufen kann, einen Helden kaufen kann, der ja mit einem vorgefertigten Deck kommt und ich kann das einfach so spielen und ich kann damit gewinnen. Das ist nicht einfach irgendein Schrottdeck, wo sie Karten reingepackt haben, sondern das ist tatsächlich ein Deck, das funktioniert. Das finde ich wunderschön.
Das heißt, du spielst die auch einfach immer einmal in dieser vorgeschlagenen Vorgabe oder baust du dir sofort was Neues um?
Nee, ich normalerweise spiele ich das erstmal vorgefertigt, 1-2 Runden, um zu verstehen, was der Held überhaupt tun will und ob vielleicht das Deck eine nette Idee hat. Was durchaus mal vorkommt. Also hier ja. zum Beispiel Spider-Ham hatte eine. Ich kannte zwar die Deck-Idee, weil es die vorher schon gab. Der hat eine Karte drin, die sucht einen Nebenplan raus, die normalerweise schlecht für einen sind, aber dafür darf man 3 Karten ziehen.
Ah, okay.
Und wenn man dann das Deck entsprechend gebaut hat, was sie da natürlich getan haben, um den Nebenplan direkt wieder loszuwerden, ist das ja quasi keine Kosten oder nur sehr wenige Kosten. Und das ist ein sehr schönes Deck, das hat Spaß gemacht, ja.
Ja. Wie ist das, du hast quasi alles, was auf Deutsch rauskam, oder überspringst du da Sachen?
Ich habe mittlerweile alles, was auf Deutsch rauskommt, auch wenn ich es am Anfang versucht habe zu vermeiden, alles zu haben.
Ja.
Aber irgendwie hat sich da dann so nach und nach dann doch alles zusammengeschlichen. Mhm. Ja, jetzt besitze ich alles und warte sehnlichst auf die X-Men-Erweiterung, die jetzt demnächst kommt. Mhm. Weil, wie ich schon erwähnt habe, ich bin über X-Men in Marvel eingestiegen und es sieht bisher, die Spoiler sehen sehr gut aus.
Cool.
Ich freue mich schon.
Du hattest jetzt gerade gesagt, dieses Spider-Ham-Deck, die Idee gab es schon mal in einem anderen Deck. Hast du das Gefühl, dass jedes Heldinnen-Deck irgendwie was Neues bringt oder dass sich da schon immer auch Überschneidungen finden? Wie ist das, wenn die jetzt so einen krassen Output haben, dass da ständig was kommt?
Ich würde schon sagen, es kommt immer mal wieder was Neues, weil ja auch immer wieder neue Karten drin sind. Und dazu, was wir ja noch nicht erwähnt haben, kommt ja jeder Held mit 15 Karten, die ich in mein Deck tun muss, wenn ich diesen Helden spielen will. Mhm. Weshalb jeder Held sich anders spielt und ich eventuell auch anders für ihn bauen muss. Das ist, finde ich, meistens gut, weil das sorgt sehr für die Thematik. Es gibt so ein paar Helden, bei denen stört mich das, weil die so gut sind, dass es egal ist, was ich in den Rest des Decks packe.
Ja.
Aber da haben sie zum Glück bisher sehr wenige von gemacht.
Okay, das heißt, das ist aber nicht so, dass die, auch wenn sie einzigartige Karten haben, dass die aber quasi fast den gleichen Effekt nur mit einer anderen Grafik haben oder sowas, also dass sie sich doch am Ende sehr ähnlich spielen, sondern du hast schon das Gefühl, FFG hat da nach wie vor gute Ideen für neue Karteneffekte.
Ja, also bisher hat sich noch jeder Held anders angefühlt, also teilweise hat es auch schon Leute irritiert. Also ich weiß, da gab es diese Story mit Ant-Man und Wasp. Und Ant-Man hat lustigerweise drei Formen. Der hat nämlich die Alter-Ego-Form und hat seine kleine Heldenform und die große Heldenform, nämlich einmal als Ameise und einmal als Riese.
Ja.
Und der möchte immer zwischen allen Formen hin und her wechseln. Kriegt davon auch immer wieder einen Bonus. Und dann haben sie kurz danach Wasp rausgebracht, die auch eine kleine und eine große Form hat. Mhm. Aber die will nicht so oft wechseln. Und das hat Leute sehr irritiert. Ja, ja. Die will meist in einer Form bleiben und die maximal ausspielen, dann vielleicht in die andere wechseln und da weiterspielen. Aber
ich wäre jetzt gerade noch neugierig, so auch so ein bisschen mit der Meta. Ich habe jetzt ja noch mal ein bisschen mehr Herr der Ringe gespielt, deswegen ist das so ein bisschen mein Vergleich. Und da hatte ich öfter in den Diskussionen von Karten gehört, dass FFG halt jahrelang das Problem hatte, dass eben in der Grundbox zum Teil zu starke Karten drin waren und dass sie sehr häufig irgendwie komplizierte Formulierungen benutzt haben, nur weil sie halt wollen, dass diese eine Karte ausgeschlossen wird in ihrem Effekt.
Okay, das klingt spannend.
Hattest du das Gefühl, sowas gibt's bei Marvel Champions auch, dass sie so ein Problem haben, dass vielleicht am Anfang aus Versehen zu starke Karten kamen?
Teilweise. Also die Grundbox hat schon Karten drin, die quasi, wenn man einen kleinen Kartenpool hat, in fast jedes Deck gehen. Da ist Nick Fury, der hatte auch lange Zeit den Spitznamen Marvel's Gandalf.
Ja.
Weil der macht einfach alles.
Ja.
Und dann gab es die Doppelressourcen, gingen in fast jedes Deck. Und das ist auch immer noch so, aber selbst die werden mittlerweile raussortiert. Also je größer der Kartenpool wird, tatsächlich, das machen sie ganz gut, desto irrelevanter werden diese Karten, ohne jetzt komplett irrelevant zu werden. Aber sie sind kein Auto-Include mehr. Also jetzt selbst Nick Fury. Es gibt mittlerweile Moon Girl. Mhm. Die ist besser als Nick Fury, aber man kann sie nur spielen, wenn man als Held ein Genie als Trait hat. Also als Merkmal hat. Mhm. Und dann, wenn man das ist, dann spielt man natürlich nicht mehr Nick Fury, weil man hat ja Moon Girl. Und sie schaffen es tatsächlich, immer mehr Karten zu machen, die kein Auto-Include sind, weil sie nur in bestimmte Decks können. Aber wenn sie dann da rein können oder man ein Deck drumherum baut, dann sind sie besser als die Auto-Includes.
Okay, das heißt sowas wie, diese Karte hat einen guten Effekt, wenn du ein Shield-Ally hast oder sowas, oder? Die heißen auch Shield.
Ja, genau. Also Shield hat ein bisschen auf sich warten lassen, dass man endlich auf Shield-Karten gehen kann, aber mittlerweile haben sie das gebracht in Sinister Motives in der Kampagne. Mhm. Da kam der Miles Morales und der hatte ganz viele Shield-Karten, die dich irgendwie dafür belohnen, Shield-Karten zu spielen. Mhm. Wo man aber leider auch wieder Nick Fury spielt, weil der leider eine Shield-Karte ist.
Ja. Jetzt bin ich neugierig, diese Doppelressourcenkarten, warum nimmt man die nicht in sein Deck? Warum sind die nicht immer automatisch gut? Gibt es da irgendwelche Karten, die das aushebeln, wo man sagt, so, weil diese Karten drin sind, braucht man nicht mehr die Doppelressourcen?
Es gibt mehrere Gründe. Man kann einmal mittlerweile Decks bauen, bei denen Karten einfach nicht mehr als eins kosten und dann brauchst du die Doppelressourcen einfach nicht. Beziehungsweise sie klocken die halt, also sie verstopfen dir ein bisschen dein Deck.
Ja.
Weil du sowieso immer überbezahlst. Und mittlerweile gibt's viele Helden, die eigene Ressourcen haben, die eben zwar oft nur eine Ressource machen, aber dann eine beliebige und dann noch irgendeinen Bonuseffekt haben. Und davon gibt's auch in den vier Aspekten mittlerweile noch ein paar Karten, die haben, machen halt nur eine Ressource. Dafür haben sie noch irgendeinen Bonuseffekt. Und eventuell will man diesen Bonuseffekt unbedingt haben und wie ich eben schon erzählt habe, wenn man zu viele Ressourcenkarten auf der Hand hat, spielt man eben auch nichts, weil ja. Man hat nichts, was man spielen kann. Das fühlt sich dann noch schlimmer an.
Ich merke gerade, mich interessieren lauter Sachen. Ich kenne ja eigentlich fast nur die Grundbox und hat mir ein, zwei Heldendecks geholt. Und ich hatte das Problem, ich hatte die englische Version und ich habe immer auf Rise of Red Skull geholt. Ich habe mir gesagt, ich kaufe mir nichts anderes, bis ich Rise of Red Skull habe, weil ich will jetzt mal eine Kampagne spielen. Und Rise of Red Skull war für ein Jahr lang im Englischen einfach nicht zu bekommen. Und das war der Grund, warum ich aus Marvel Champions ausgestiegen bin, weil ich dann keine Lust hatte, mir die deutsche Version zu holen. Und da war wieder alles verfügbar. Aber das hatte bei mir so ein bisschen leider so schlechter als Erfahrung gemacht. Da hätte ich mal auf die Deutsche warten sollen. Aber meine Frage ist gerade, ich weiß, am Anfang waren immer so Karten drin, wie spiel diese Karte und wirf noch Karten ab mit einem Blitzsymbol und dann machst du mehr Schaden oder sowas.
Iron Man hatte davon ein paar, ja.
Genau, also das war, es ist nicht ein Muster, was irgendwie stärker wurde, dass man für die Aktivierung nochmal Karten braucht. Wurde das irgendwie mehr ausgenutzt? Das interessiert mich nur kurz.
Also es gibt mittlerweile ein paar Karten, die das machen, aber es gibt jetzt nichts Hochspezifisches, dass man ein komplettes Deck drumherum bauen könnte, ohne dass der Held darauf ausgelegt ist. So Nova gibt es mittlerweile, der mag diese Wild-Ressourcen, also die man für alles benutzen kann. Captain Marvel, gut, die war ja eine Grundbox, die mochte Energie, genau wie Iron Man. Mhm. Es gab das Mono-Faust-Deck, gab es eine Weile.
Okay, das klingt interessant. Was ist ein Mono-Faust-Deck?
Also die physische Ressource wird, also es gibt drei Ressourcen im Spiel, physisch, mental und Energie und eben Wild, die alles sein kann. Und die physische wird dargestellt durch eine Faust. Mhm. Und dann gab es Karten, die einen Bonus davon hatten, wenn man sie mit einer Faust bezahlt hat oder nur mit Fäusten.
Ja.
Und die waren dann immer extrem gut. Und dann gab es das irgendwann das Mono-Faust-Deck, das nur Karten gespielt hat, das Fäuste hatte und diese Payoff-Karten, die gesagt haben, wenn du mit physischer Ressource bezahlt hast, dann passiert noch irgendwas. Zum Beispiel, du betäubst den Schurken und ziehst noch eine Karte. Mhm. Das war sehr beliebt. Das stirbt leider gegen manche Schurken oder manche Module, die dann einfach sagen, ja, bezahl mal bitte eine mentale und eine Energieressource, sonst kannst du nicht mehr angreifen. Und dann sitzt du da und denkst so, Mist.
Ich würde vorschlagen, bevor wir irgendwie auf andere Sachen eingehen, wir sind gerade irgendwie so bei den Decks und Deckbau und so weiter, dass wir einfach da ein bisschen drüber sprechen. Hast du eigentlich von Anfang an selbst Decks gebaut oder hast du dir die eher so aus dem Internet gezogen?
Es hat ein bisschen gedauert, bis ich selber angefangen habe, Decks zu bauen, was aber daran liegt, dass ich ja erstmal die Grundbox und irgendwie Black Widow hatte und das nach und nach noch Sachen dazu gekriegt habe. Und dann muss ich sagen, hast du auch noch nicht so richtig viel zum Deck bauen. Also die Grundbox liefert irgendwie genug für vier Decks und aber mehr auch nicht. Also du kannst da irgendwie die Aspekte austauschen, aber viel mehr variieren kannst du da nicht.
Stimmt, ja.
Und wenn jeder Held kommt mit einem Aspekt natürlich und bringt noch ein paar Karten für andere Aspekte mit, aber das reicht eben als ein einzelner Held reicht nicht, dass du dann anfangen kannst, wirklich zu bauen.
Ja.
Das kommt erst, wenn man einen größeren Pool hat. Aber wie gesagt, deswegen finde ich es ja gut, dass man mit den Vorgefertigten auch mitspielen kann und gewinnen kann. Das nimmt viel von dem Frustfaktor raus, wenn man einfach Karten nicht hat und deswegen irgendwas nicht bauen kann.
Ja, aber inzwischen baust du auch eigene Decks oder übernimmst du die doch lieber noch aus dem Internet?
Das kommt ein bisschen auf meine Stimmung an. Also, wenn ich habe Tage, da habe ich einfach keine Lust mehr, irgendwas auszudenken, aber ich will irgendwas Neues ausprobieren, dann hole ich mir eins aus dem Internet, dass das irgendwie schön aussieht oder spannend. Aber es gibt auch Decks, die ich selber baue, insbesondere Decks für Helden und Aspektkombinationen, die einfach nicht beliebt sind.
Okay.
Weil, und dann versuche ich damit irgendwas zu machen, was funktioniert.
Okay, und warum wählst du diese Kombination? Weil du denkst, das wäre mal witzig, oder denkst du, das ist, passt thematisch vielleicht besser, irgendwie vielleicht diesen Aspekt mal mit einem Held oder mit einer Heldin irgendwie zu kombinieren?
Sowohl als auch. Also meistens versuche ich es mit Aggression, also mit dem Aggressionsaspekt, weil den mag ich einfach am liebsten.
Ja.
Und aber es funktioniert leider nicht bei jedem Helden so richtig gut. Und, aber meistens baue ich Decks, weil ich irgendeine Karte sehe und denke, ah, damit will ich jetzt irgendwas machen. Oder hier Vision in Aggression habe ich gebaut, weil ich dachte, dass das Rot sehr schön zu seinen gelb-grünen Karten passt.
Ja, sehr gut. Wenn du jetzt so ein Deck baust, wie baust du das auf? Das heißt, du startest mit einer Karte, um die du was bauen willst, oder packst du da erstmal so Sachen wie Nick Fury und die Doppelressourcen rein und guckst dann, wofür du noch Luft hast, oder wie gehst du da vor?
Kommt ein bisschen drauf an, woher ich komme. Also wenn ich eine Karte bauen will, dann fange ich natürlich mit dieser Karte an und gucke, was hilft mir, dass ich diese Karte spielen kann und damit und dass sie vielleicht mehr tut, als draufsteht durch irgendwelche Bonuseffekte von anderen Karten.
Mhm. Ja.
Und die dann reintun und dann natürlich, wie ermögliche ich, dass ich diese Karten bekomme? Muss ich die unbedingt ziehen? Wenn ich die unbedingt ziehen muss, dann mache ich mehr Sachen rein, die Karten ziehen. Oder brauche ich eine bestimmte Art Ressourcen? Hashtag Mono-Faust-Deck. Ja, oder wenn ich einfach nur Lust habe, einen Helden mit einem Aspekt zu bauen, dann gucke ich, was dieser Held eigentlich tut. Ja, was kann der am besten? Was will er eigentlich machen? Versucht dann mit dem Aspekt so zu ergänzen, dass er das vielleicht besser machen kann. Ja. Oder einfacher oder schneller und so weiter.
Und baust du die über MarvelDB oder hast du wirklich die Karten in der Hand?
Normalerweise baue ich sie über MarvelDB. Es kommt auch schon mal vor, dass ich sie in der Hand habe, wenn ich gerade keine Lust habe, auf MarvelDB zu gehen. Da ist mir dann nämlich oft die Auswahl einfach zu groß.
Mhm.
Und wenn ich sie so in der Hand habe, dann kann ich besser fokussieren, was es ist. Aber ich behaupte, auf MarvelDB kriege ich die besseren Decks zustande. Weil ich Karten nicht einfach wegignoriere.
Okay, und ich MarvelDB habe ich jetzt lange nicht mehr benutzt. Wenn ich da jetzt heute zum ersten Mal drauf gehe, kann ich da gut filtern? Also du nimmst eine Karte rein, dann überlegst du, welche andere Karten machen diese Karte noch stärker zum Beispiel. Und
ja.
Ich dachte, es muss irgendwas getan werden, dass du aufgestanden bist, um deine Katzen hinten zu streicheln.
Ja, ja, das muss auch getan werden, er wird sonst ein bisschen mürrisch.
Sehr gut. Gut, zu meiner Frage. Also kann man da gut filtern? Also findest du durch eine geschickte Suchanfrage, welche Karten da irgendwie gut passen, oder ist es doch sehr viel Wissen über den Kartenpool?
Also man kann einigermaßen filtern. Es geht definitiv besser. Es ist, glaube ich, die beste Marvel Champions Datenbank, die es gibt. Sie ist leider nicht die beste Datenbank, die es gibt.
Okay.
Also gerade manche Suchfilter sind ein bisschen kontraintuitiv. Also man sucht da irgendwie immer mit Buchstabe, Doppelpunkt und dann das, was man sucht in dieser Kategorie. Aber dieser Buchstabe ist eigentlich selten irgendwie naheliegend.
Ja.
Also, so Klasse sucht man, glaube ich, mit S oder so und Traits mit K, weil Okay. Warum auch immer.
Ja. Ja. Ja, aber dann ist das ähnlich wie bei Herr der Ringe.
Ja, es ist, glaube ich, auch die gleiche Datenbank unten drunter.
Ah, okay, von C-Stan, ja. Du hast gesagt, Aggression ist dein Lieblingsaspekt. Hast du einen Aspekt, den du gar nicht magst?
Gar nicht mögen ist übertrieben, aber am wenigsten mag ich Schutz.
Mhm.
Ich kann dir aber keinen Grund sagen, warum. Ich glaube, ich spiele einfach nicht gerne defensiv. Und Schutz ist defensiv pur. Also man kann damit auch Schaden machen. Ist im Multiplayer auch ziemlich cool zu spielen, weil man alle anderen noch mitbeschützen kann. Solo macht das Spiel für mich eher anstrengend, weil es das Spiel sehr in die Länge zieht, weil man macht eben selber wenig Schaden.
Da erinnere ich mich so ein bisschen an Black Widow, die du angesprochen hast. Das war zumindest so meine Erfahrung mit ihr, dass ich gedacht habe, die Partie hat mindestens doppelt so lange gedauert.
Black Widow ist auch sehr defensiv, ja. Die spielt ja nur über diese Vorbereitungen.
Mhm.
und legt die aufs Board und wartet, dass bestimmte Bedingungen eintreffen. Und das kann schon mal dauern.
Du hattest jetzt auch Multiplayer angesprochen. Erstmal, wenn du Solo spielst, spielst du das eigentlich ein- oder zweihändig?
Einhändig. Okay. Also ich spiel's, außer ich habe eine neue Kampagnenbox gekauft, dann sind ja immer in jeder Kampagnenbox sind immer zwei Helden drin. Mhm. Dann will ich ja die natürlich so ausprobieren. Aber ich bin faul, deswegen spiele ich dann einfach die Kampagne mit zweihändig durch, mit den vorgefertigten Decks, wenn's geht. Das geht leider nicht bei Galaxy's Most Wanted und nur bedingt bei Mad Titan Shadow.
Warum?
Bei Galaxy's Most Wanted haben sie es ein bisschen mit der Schwierigkeit übertrieben, weil sich anscheinend zu viele beschwert haben, dass es zu leicht ist. Was die Kampagne unendlich hart macht. Also okay. Gerade die letzten zwei Szenarien, ich habe keine Ahnung, wie man die mit vorgefertigten Decks schaffen soll. Und ja, Mad Titan Shadow finde ich einfach die Decks der Helden nicht so richtig gut. Und ich mochte Adam Warlock nicht. Also Spectrum fand ich total toll. Da habe ich dann auch direkt ein Deck mit ihr gebaut. Aber Adam Warlock war einfach so, was soll das? Was macht der? Ich verstehe den überhaupt nicht.
Aber hast du das Gefühl, dass die meisten Szenarien und Kampagnen auch einhändig gespielt werden können?
Ja, man muss bei Solo nur beachten, dass man A, sich um alles selber kümmern muss, also man kann da kein hochspezialisiertes Deck bauen, was man im Multiplayer tun kann. Wenn man keine Schergen umtreten kann, dann muss das halt jemand anderes tun.
Ja.
Und im Solo muss man sich eben um alles selber kümmern. Und es ist manche Szenarien, also manche Schurken werden ein bisschen swingiger. Also zum Beispiel gerade Rhino, der so der Tutorial-Schurke ist, der ihm alles beibringt und eigentlich nichts Besonderes tut, der kann einen ganz schön plötzlich den Plan volllaufen lassen und das Spiel verlieren, obwohl er vorher nichts drauf hatte, wenn man etwas unglücklich zieht. Und das sollte man bedenken, wenn man Solo gegen ihn spielt und ein alter Ego wechseln möchte.
Ja, das heißt aber so drei- oder vierhändig spielst du Solo nie, oder?
Nee, das wäre mir viel zu anstrengend. Okay. Ich finde zwei Spieler schon, also zweihändig schon ein bisschen manchmal zu viel, gerade wenn man zwei Decks spielt, die unglaublich viel aufs Board legen und da unglaublich viel machen und dann vielleicht noch interagieren wollen, dann wird das zu anstrengend.
Wie ist das, wenn du mit anderen Menschen spielst? Ist das irgendwie so zu zweit am besten oder denkst du, je mehr, desto besser? Mal unabhängig davon, dass es einfach auch schön ist, mit Freunden und Freundinnen am Tisch zusammenzusetzen, aber so spielmechanisch?
Ich persönlich find's zu zweit am besten. Das deckt sich, glaube ich, auch mit der allgemeinen Meinung. Da kann man einfach am besten absprechen, was man tut, ohne dass es unendlich in die Länge gezogen wird. Mechanisch würde ich sagen, ist es eigentlich am coolsten zu viert, wenn jeder Aspekt einmal da ist.
Ah ja.
Weil dann kann jeder ein hochspezialisiertes Deck spielen, das eine bestimmte Rolle erfüllt. Aber der allgemeine Kritikpunkt zu viert oder zu dritt ist, dass es dann zu lange dauert. Die Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man jemanden dabei hat, der über alle Schritte genau nachdenken muss, also ein Analysis-Paralysis-Kandidat, der wird da, glaube ich, nicht so fröhlich werden. Und dann kann das Spiel, glaube ich, auch sehr zäh werden.
Wir hatten es ja davor von Deckbuilding. Wie ist das? Baust du dann, wenn ihr zu zweit spielt, eher spezialisiertere Decks oder nimmst du einfach irgendwie, was du gerade hast und vielleicht auch einfach nur so aus Neugier? Die anderen Personen, die mit dir spielen, haben die ihr Deck gebaut oder baust du denen immer ihr Deck?
Das kommt tatsächlich drauf an, mit wem ich spiele. Also ich habe einen Kumpel, mit dem spiele ich die Kampagnen durch. Da hat er sein eigenes Deck auch mit meinen Karten gebaut und ich habe ein anderes Deck gebaut und die sind beide eigentlich immer ziemlich spezialisiert und wollen ein bestimmtes Ding tun und dann hauen wir uns durch die Expert-Kampagnen. Und tatsächlich hat mein Laden, in dem ich das Spiel gekauft habe, hat mittlerweile einen Marvel-Mittwoch eingeführt.
Ah, cool.
Wo man mittwochs hinkommen kann und Marvel Champions spielen und da spiele ich halt eben mit Leuten, die ihre eigenen Decks mitbringen und ein Spieler besitzt sogar nur Quicksilver. Okay. Das ist das Einzige, was man in diesem Spiel besitzt. Er hat sich nur das Quicksilver-Pack gekauft und spielt immer damit.
Cool. Das ist ja, diese ganzen LCGs sind nicht teuer. Man braucht einfach nur diese 15 Euro, 18, 20 Euro, weiß gar nicht genau, für ein Heldenpack. Nur Quicksilver. Könnt ihr immer zum Marvel-Mittwoch kommen.
Ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, es braucht halt einen, der das Grundspiel quasi mitbringt und da kann man da schon mitmachen, ja.
Und aber das ist, findest du es irgendwie viel spaßiger, so ein spezialisiertes Deck zu spielen? Ich hatte nur so überlegt, wenn man so True Solo spielt, einhändig und du sagst, man braucht so ein abgerundetes Deck, dann ist ja auch jedes Deck so ein bisschen ähnlicher, oder? Wenn halt so alles abgedeckt werden muss?
Nicht mal unbedingt. Man hat eben ein, also du hast dann nicht eben ein hochspezialisiertes, sondern aber du hast immer noch ein Deck, das irgendwas Bestimmtes tun möchte. Es ist dann eben ein bisschen schwächer, als es ein Multiplayer wäre, weil du mit noch ein paar Karten reintun musst, die dich gegen die schlechten Fälle absichern. Es gibt aber auch Helden, die können das einfach nicht. Da ist das krasseste Beispiel, finde ich, Valkyrie. Die ist solo absolut grauenhaft und fürchtbar und kann gar nichts.
Ja.
Was unter anderem in ihrem Erzfeind liegt, das ist auch nur ein schöner Aspekt, den ich auch sehr schön an diesem Spiel finde. Jeder Held hat einen Erzfeind, der manchmal ins Spiel kommt und einen dann unendlich nervt. Und der ist für jeden Held spezifisch. Und Valkyries sagt nämlich einfach, du kannst nicht angreifen, solange, also
Ja.
du kriegst so einen Anhang, der sagt, du kannst nicht angreifen, außer du wechselst ein alter Ego. Und wirfst bestimmte Ressourcen ab, aber ihr Nebenplan, den sie mitbringt, sagt auch noch, du kannst keine Anhänge loswerden, solange dieser Nebenplan da ist.
Okay.
Und die einzige Möglichkeit in Valkyrie, die in ihrem Heldenpack ist, um betrogen loszuwerden von einem Nebenplan, um diesen Nebenplan zu besiegen, bedingt, dass du angreifst mit ihr. Aber das darfst du ja nicht. Dann
Okay.
bist du im Solo, bist du einfach aufgeschmissen. Und aber richtig krass finde ich bei ihr, wenn du sie dann im Multiplayer spielst, der jemand helfen kann, gegen sowas vorzugehen, ist sie unendlich gut und kann alleine das halbe Board aufräumen und der andere kümmert sich dann um die Betrogenen.
Okay.
Ja.
Zur Art, wie du spielst. Du hattest gemeint, jetzt, wenn eine Kampagne rauskommt, dann spielst du erstmal die Kampagne durch, aber danach spielst du die eher so als One-Off-Szenarien oder wie spielst du in der Regel?
Das kommt auch wieder darauf an, wie ich Lust habe. Ich spiele sie dann oft als One-Off-Szenarien, gerade wenn ich so ein paar habe, die ich sehr gerne mochte. Aber wenn ich dann mal wieder Lust habe, eine Kampagne zu spielen, dann spiele ich eine Kampagne nochmal. Und gerade wenn ich sie Preconstructed gespielt habe, dann spiele ich sie auf Standard. Und dann, wenn ich ein schönes Deck habe, wo ich denke, ach, das ist richtig gut, das besiegt auch Leute auf Expert, jetzt versuche ich die Kampagne mal auf Expert.
Das heißt, mit so selbstgebauten starken Decks in der Regel Export, weil das ist mir noch vorhin eingefallen. Es gibt auch noch irgendeinen dritten Schwierigkeitsgrad, Epic oder.
Also es gibt jetzt tatsächlich mehrere Sachen. Sie haben irgendwann, glaube ich, Episch oder Heroic heißt es,
Ah,
genau. Sie haben
Heroic.
irgendwann Heroic eingeführt und ich weiß nicht mehr, wie das andere heißt. Brawl oder so. Also das Heroic ist einfach schwerer. Das ist ganz, da kriegt man einfach mehr Begegnungskarten, wenn der Schurke dran ist. Und das andere ist das leichtere, von dem ich gerade nicht mehr weiß, wie es heißt.
Ja, casual vielleicht oder sowas.
Ja, nee, die haben auch irgendeinen fancy Namen gegeben.
Okay.
Da muss man nur gegen eine Stufe des Schurken kämpfen. Der hat normalerweise zwei. Mittlerweile kam The Hood als Szenario-Pack raus und der hat noch Standard 2 und Expert 2 rausgebracht. Also Standard 2 ist ein bisschen schwerer als Standard und Expert 2 ist ein bisschen stärker als Expert. Wobei ich Expert 2 noch nicht gespielt habe. Deswegen bin ich nicht sicher. Standard 2 kann schon ziemlich gemein sein und ich habe mir sagen lassen, Expert 2 wäre richtig gemein, aber ich habe es noch nicht ausprobiert.
Okay. Ich weiß bei uns aus dem Einzelspiel-Discord, dass du eine Solo-Liga spielst. Da kann ich mir noch nicht genau drunter vorstellen, was das ist, diese Solo-Liga. Ist das auch so, spielst du da viel oder ist das eine Partie pro Monat oder was ist diese Solo-Liga?
Die Solo-Liga ist, ich weiß gar nicht, wie die zustande gekommen ist. Die ist ein von jemandem namens, der sich Innsmouth Bear nennt, wird die veranstaltet. Das passiert auf einem Discord und der überlegt sich für eine Season 5 Szenarien und alle 2 Wochen haut er quasi eins raus und dann gibt's Deckbaubeschränkungen. Also es ist mal fix. Es ist dieser Schurke mit diesem Modul und dann ist entweder der Held festgelegt, dann darf man den in irgendeinem Aspekt spielen. Also diese Woche war es zum Beispiel Man kämpft gegen Taskmaster und der hat den Power Stone, also den Machtstein, und man muss She-Hulk spielen. Hat mich natürlich sehr gefreut. So, dann darf man sich den Aspekt auswählen und darf dann ein Deck bauen. Aber es gibt auch Runden, da ist da der Aspekt fest und man hat eine Auswahl aus 5 Helden, die man mit diesem Aspekt bauen will. Und dann kann man beliebig, muss man eben Deck bauen. Man kann beliebig viele Probepartien machen und ausprobieren und auch den Aspekt wechseln. Außer man ist in einer Allianz, aber das wird wahrscheinlich jetzt zu kompliziert. Und dann muss man irgendwann festlegen, die nächsten 3 Partien, die ich mache, sind gewertet. Mhm. Und dann spielt man diese Partien und muss die reporten, indem man dann so Google-Formulare ausfüllt, wo man ausfüllen muss, ich habe noch so viel Leben, ich habe noch so viel, meine Verbündete haben noch so viel Leben, der Schurke hat noch so viel Bedrohung auf seinem Plan und der Schurke hat noch so viel Leben und ich habe 5 Turns gebraucht oder so.
Okay. Und ist für dich klar, was in der Liga wirklich zählt? Also ob es zum Beispiel wichtiger ist, ganz schnell fertig zu sein oder dass möglichst viel HP übrig sind? Oder?
Ist so einigermaßen bekannt. Man weiß nicht genau, wie die Punkte verteilt werden.
Okay.
Aber es ist wichtiger, ein leeres Board zu haben, wenn man gewinnt, als schnell fertig zu sein.
Okay.
Danach kommt erst, wie gut man selber aussieht.
Wie viele Leute machen da mit? Also wie groß ist diese Liga?
Groß, hätte ich jetzt gesagt. Ich habe keine genaue Zahl, aber es sind schon mindestens 100 Leute, hätte ich gesagt.
Okay, ja. Einfach nur so als Größenordnung 10, 100 oder 1000, aber ja. Gut, aber 100. Aber es ist international, nicht deutschsprachig.
Das ist international, ja.
Okay, da kann man sich einfach einschreiben und dann macht man mit, oder?
Genau, also man kommt da einfach aus Discord gesprungen. Und dann reportet man irgendwann seine Spiele. Mhm. Dann ist man auch schon in der Tabelle drin.
Du hast das ja jetzt schon so ein bisschen eine Weile gespielt. Hat sich irgendwie dein Blick auf das Thema geändert? Ich finde manchmal, wenn ich ein Spiel viel spiele, denke ich halt immer mechanischer über das Spiel nach. Ist das bei Marvel Champions auch so? Oder vielleicht ist es auch was Spezielles mit mir. Also hat sich der Blick aufs Thema für dich geändert mit der Zeit?
Ich glaube, ich bin da so ähnlich wie du. Je tiefer ich in ein Spiel einsteige, desto mechanischer denke ich darüber. Mhm. Aber ich finde, man entdeckt immer noch sehr viel Sachen auf Karten oder so, wo man denkt so, oh, das passt ja sehr gut zu dem Flavor der Karte. Mhm. Und gerade die Szenarien finde ich oft extrem thematisch.
Ist das jetzt dann eher bei den neuen Karten oder entdeckst du da auch so Sachen in alten Karten auf einmal nochmal?
Also neuen Karten natürlich, weil die kenne ich ja noch nicht. bei alten Karten entdecke ich es auch manchmal, wenn ich neue Dinge erfahre über Charaktere oder so. Mhm. Das finde ich dann auch sehr schön.
Und auch so mit der Zeit hat sich was für dich geändert, dass du, wir hatten ja vorhin so ein bisschen über Aspekte gesprochen, hast du gemerkt, dass du so Phasen entwickelt hast oder so gefestigte Meinung von bestimmten, ich sag mal, Aspekten, Helden. Hast du da so gemerkt, dass sich über die Zeit dein Blick auf so Teilaspekte vom Spiel stark geändert hat oder ist das alles in die gleiche Richtung konvergiert?
Also richtig stark. Na gut. Also so über die Zeit mit den Veröffentlichungen haben sich schon die Aspekte ein bisschen verschoben. Und auch tatsächlich durch die Solo-Liga, da die mich ja gezwungen hat, bestimmte Sachen mal auszuprobieren, die ich sonst nicht probiert hätte, habe ich dann zum Beispiel Gerechtigkeit als Aspekt entdeckt, weil das war vorher so gar nicht meins, weil das Hauptding von Gerechtigkeit ist, Bedrohung zu entfernen. Und das fand ich einfach nicht spannend, weil das gewinnt mir nicht das Spiel. Das sorgt nur dafür, dass ich nicht verliere. Aber dann musste ich mit Miss Marvel mit Gerechtigkeit ran. Und die konnte schon ziemlich coole Sachen damit machen. Also die hat dann teilweise so Dinge getan wie, ja, dann entferne ich jetzt hier 2 Bedrohungen und dann schieße ich 10 Schaden.
Okay.
Ja. Ja. Okay. Das
heißt, es gab doch, Leadership hieß der Aspekt. Führung, das fiel mir nur so ein, am Anfang fiel es mir schwer, was anderes als Führung zu spielen, weil ich finde immer das Beste, wenn mein Brett möglichst voll ist. So, also mein Plan. So, das heißt, ich wollte immer 3 Allies oder es gab gleich eine Möglichkeit, einen 4. Ally zu bekommen mit irgendeinem Held oder sowas.
Es gibt ein paar Upgrades, die dir mehr LS geben. Ich glaube, mittlerweile ist das Maximum, was man hinkriegen kann, 6 oder okay. So.
Ja, also zum Beispiel, ich hatte jetzt an mich da gedacht, ich hätte, am Anfang hätte ich gedacht, Allies ist das Beste. Ich will immer alle Allies haben oder sowas. Und habe mich so gefragt, ob sowas geblieben wäre. Aber da kannst du mir wahrscheinlich auch nichts zu sagen, oder?
Also Solo ist Führung auch immer noch der beste Aspekt. Das war er von Anfang an und es ist immer noch, weil Führung durch die Verbündeten, die man da hinspielt, die können eben auch Bedrohungen entfernen und Schaden machen und haben irgendwelche Effekte. Deswegen war das im Solo eigentlich schon immer der beste Aspekt und ist es theoretisch immer noch. Aber die anderen sind nicht so weit hinten dran, dass ich jetzt sagen würde, du musst auf jeden Fall Führung spielen, wenn du richtig gute Decks haben willst.
Genau, in meiner Erinnerung war das nämlich auch noch, dass Aggression sehr, sehr schwer war. Solo hieß es, glaube ich, am Anfang. So hatte ich es in Erinnerung und also mir fiel Aggression auch sehr schwer.
Ja, verstehe ich. Ist auch, glaube ich, nur mit der Grundbox tatsächlich ein bisschen schwierig, Solo zu spielen. Da hatte nämlich Aggression noch wenig Möglichkeiten, Bedrohungen loszuwerden oder irgendwie zu verteidigen. Gut, verteidigen kann sie immer noch nicht gut, das will man einfach nicht in Aggression. Aber mittlerweile hat man verschiedene Werkzeuge, um Bedrohungen loszuwerden, deswegen funktioniert das jetzt deutlich besser. Und auch die Stärke von Aggression, nämlich schnell viel Schaden rauszuhauen, ist auch nochmal ein bisschen besser geworden, sodass ich jetzt durchaus mal einen Schurken ziemlich früh umhauen kann, so im zweiten oder im ersten Zug, wenn man ein bisschen unfair ist, wie jetzt die letzte Solo-Liga-Runde, weil das war ja nur auf Standard, aber man darf ja trotzdem alles benutzen, also haben alle She-Hulk-Leute in Aggression ein Deck gebaut, das einen Standard-Gegner in Zug 1 oder 2 umdreht. Das war eine Erfahrung, kann ich dazu sagen.
Ich hatte nur ja sowas kurz mitbekommen und dachte, okay, das muss irgendein Code sein. Du hattest sowas geschrieben wie, das fühlt sich gut an, irgendwie im ersten oder im zweiten Zug zu gewinnen. War das zu gewinnen?
Das war gewinnen.
Okay, ja, so tief habe ich da nie drin gesteckt. Ja. Reden wir mal so ein bisschen drüber, wirklich auch so an Tipps für Leute, die vielleicht, ja, so... Ich könnte mir vorstellen, mehrere Leute haben so eine Grundbox, haben sich ein paar Hero-Packs geholt, ein paar Szenarien, ohne jetzt konkret einzelne Karten zu haben. Vielleicht hatten die Schwierigkeiten, ich sag mal, zu gewinnen. Jetzt sagst du, Leadership oder Führung ist viel stärker, True Solo. Ich würde mal über True Solo reden, weil ich glaube, das Spiel wird häufig am häufigsten einhändig gespielt. Hast du da irgendwelche Tipps, mit was gewinnt man am leichtesten?
Also, ich kann keine speziellen Karten sagen oder keine speziellen Aspekte.
Also, ich meine, sowas wie Nick Fury oder sowas haben ja alle, deswegen kann man schon Nick Fury nennen. Oder so.
Okay, dann haut Nick Fury rein, haut Mockingbird rein, weil gerade True Solo ist den Schurken betäuben unendlich gut. Dann greift er nämlich einfach nicht an. Ansonsten, Führung ist ganz gut und spielt so früh wie möglich eure Ressourcen aus. Also so Helicarrier, in der Grundbox noch, das Avengers-Menschen, alles, was euch mehr Ressourcen gibt, einfach mit Priorität rausspielen. Solange man den Zug überlebt, ist das gut. Denn je mehr Ressourcen man hat, desto mehr kann man spielen. Je mehr man spielt, desto mehr macht man auf dem Board. Je mehr man auf dem Board macht, desto mehr gewinnt man.
Das heißt, würdest du auch so weit gehen, wenn man, sagen wir mal jetzt Helicarrier und die Menschen nicht auf der Hand hat, macht man am Anfang erstmal einen Mulligan, oder?
Durchaus, ja. Also, das muss ich auch erst lernen, aber man sollte den Mulligan nutzen. Also, und dann lohnt es sich durchaus, einfach auf die nur die besten Karten zu behalten und alles andere wegzuwerfen, weil das Spiel geht ja auch normalerweise lang genug, dass man durch sein Deck durchgeht und wenn man diese Karten zwar spielen will, aber eben nicht am Anfang, die kommen ja wieder. Also, das mischt sich ja irgendwann rein.
Kurze nochmal Verständnisfrage. Marvel Champions hat eine feste Deckgröße oder ist die variabel?
Die ist ein bisschen variabel. Die ist zwischen 40 und 50 Karten.
Okay, hast du da einen Tipp? 40 oder 50?
Das ist ein bisschen eine Philosophiefrage, tatsächlich. Da ich ja aus Magic komme, hätte ich gesagt immer 40. Weil je weniger Karten du im Deck hast, desto eher ziehst du die Karten, die du haben möchtest. Aber ein valides Gegenargument ist natürlich, dass wenn man durch sein Deck durch ist, mischt man ja seinen Ablagestapel rein und man kriegt eine Begegnungskarte vom Schurken geschenkt. Mhm. Die will man aber nicht. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass mehr Karten auch einen gewissen Vorteil hat, dass man dann eben nicht so schnell durchs Deck durchgeht. Was in der Solo-Liga sogar tatsächlich teilweise gemacht wird, weil dort gerade in den frühen Runden die Spiele so relativ schnell vorbei sind und du dann sowieso nicht durch dein Deck durchgehst.
Ja. Du hast jetzt gerade das Deck angesprochen und dass man für die Begegnungs-, also dass man da eine extra Begegnungskarte bekommt. Erinnere ich mich richtig, dass man bei einem Mulligan die Karten bleiben auch dann auf dem Discard-Pile, dass man dafür bestraft wird, weil bei Herr der Ringe mischt man ihn einfach rein.
Nein, die bleiben tatsächlich auf dem Ablagestapel. Mhm. Das ist natürlich erstmal doof, kann man aber teilweise fies ausnutzen.
Und zwar
gibt's einerseits Helden, die bestimmte Karte haben wollen, darf man sich dann nach dem Mulligan aus dem Deck suchen oder aus dem Ablagestapel.
Ah ja.
Und dann kann man die zum Beispiel in der ersten Hand abwerfen, weil man kriegt sie ja sowieso aus dem Ablagestapel, dann komme ich quasi eine Karte tiefer in meinem Stapel.
Ja.
Dann gibt's eine sehr gute Karte, die heißt, ich glaube im Deutschen Einsatzbefehl, Make the Call heißt die im Englischen.
Mhm. Auch aus der Grundbox.
Die ist in der Grundbox tatsächlich schon drin. Und die lässt einen Verbündeten aus dem Ablagestapel spielen, indem man die Kosten zahlt.
Okay.
Und dann kann man natürlich zum Beispiel so auch einen Verbündeten, den man haben will, einen Ablagestapel schmeißen, weil man sowieso Make the Call auf der Hand hat, das sowieso spielen wollte. Und das Schöne an Make the Call ist nämlich auch, dass man da sich nicht an die Restriktionen halten muss, die der Verbündete eventuell hat.
Okay. Ah, krass.
Dann kann ich einen Verbündeten spielen, der sagt, du musst aber Genie sein, hier, wo wir wieder bei Moongirl wären, um mich zu spielen. Aber du sagst, nee, ich bring dich ja einfach nur ins Spiel, ich spiele dich ja gar nicht. Mhm. Und dann kann ich so lustige Dinge damit tun.
Ja, bei Herr der Ringe ist da auf jeden Fall eine Unterteilung in Play from Hand und Bring into Play. Und ich nehme mal an, sowas ist da auch der Fall. Und
ja, genau.
Um sie zu spielen von der Hand, muss es ein Genie sein. Und aber bei Bring into Play ist halt immer.
Ja. Genau.
Ja, andere Tipps. Hast du bei dem Deckbau, hast du da vielleicht nochmal irgendwie Tipps für Leute, sowas wie so und so viele Allies? Oder also hast du so eine Verteilung oder ergibt sich das schnell aus dem Aspekt?
Das kommt ein bisschen drauf an, was man machen will. Also gerade jetzt ist der Pool ja jetzt so groß, dass man das, glaube ich, nicht mehr für einen einzelnen Aspekt per se sagen kann, sondern es kommt ein bisschen drauf an, was man machen will. Hm. Ich kann aber sagen, man sollte auf jeden Fall Verbündete nicht vergessen. Selbst wenn die Deckstrategie nicht so unbedingt auf Verbündete ausgelegt ist, die können sehr gut blocken.
Ja, genau. Ja.
Und zumindest dafür sind sie sehr gut.
Hast du noch so andere Tipps irgendwie zu Teilgebieten, die ich vielleicht irgendwie übersehe, zu was man einen Tipp haben könnte?
Zu was man einen Tipp haben könnte. Die Ressourcen habe ich schon erwähnt. Ach ja, was auch noch relativ guter Tipp ist, auch als Anfänger schon, besorg dir die Regelreferenz 1.4, weil in der Packung ist, glaube ich, die 1.1 und die ist fürchterlich. Da findet man nichts, da fehlt auch die Hälfte. Und die 1.4, die kann man sich online downloaden, ich glaube sogar auf der Asmodee-Seite. Und da ist vieles geklärt, was in der 1.1 nicht drin ist. Das ist immer noch nicht alles geklärt. Die Regeln sind so eine Sache in Marvel Champions leider. Zumindest, wenn man tiefer gräbt. Also so, Oberfläche ist alles super. Wenn man anfängt, das Spiel zu lernen, ist auch alles super. Und dann, wenn man ein paar Partien hinter sich hat, kommt man manchmal in Situationen, wo man sich denkt, das wäre doch cool, wenn es dafür eine Regel gäbe. Und dann gibt es die einfach nicht. Und dann das ist manchmal ein bisschen schade. Aber die 1.4 klärt viele Sachen.
Okay, ist das häufig? Also ich kann immer nur meine Erfahrung von Herr der Ringe erwähnen, aber da habe ich so das Gefühl, in fast jedem Szenario gucke ich einmal kurz bei Boardgame Geek nach irgendeiner Regel, wie jetzt diese Karte mit dieser Karte irgendwie interagiert. Ist das auch so häufig oder seltener?
Ich glaube, es ist ein bisschen seltener, aber es kommt durchaus öfter vor. Also, schönes Beispiel fand ich in der 1.1. Eine meiner ersten Spiele, dann war irgendwann mein Deck leer.
Ja.
Und dann dachte ich so, was passiert denn jetzt eigentlich? Das stand in diesem Heft, das einem das Spiel beibringt, nicht drin.
Ja.
Und dann habe ich diese Referenz gesucht, und das hat so einen schönen Index, und dann dachte ich, gut, du guckst mal in den Index, unter D wie Deck nichts gefunden. Mhm. Dann habe ich unter S wie Spielerdeck gesucht. Habe ich auch nichts gefunden. Und das Geheimnis dann, es war bei L wie leeres Deck. Ja. Okay. Das haben sie dann in 1.4 haben sie jetzt, glaube ich, sowohl bei Spielerdeck als auch bei Deck eine Referenz dann auf dieses leere Deck gemacht, wenigstens. Mhm.
Hattest du mal Arkham Horror oder Herr der Ringe gespielt?
Nee, ich habe mir es jeweils nur angeguckt.
Okay.
Bei Herr der Ringe habe ich definitiv die Parallelen gesehen. Die Mechanik ist ja doch schon teilweise ähnlich. Arkham habe ich ehrlich gesagt zugucken nicht verstanden.
Meine Frage ist, ich weiß nicht, ob du das einschätzen kannst, Marvel Champions ist ja, war ja auch das Ziel, das so ein bisschen gestreamliner, ein bisschen schlanker zu machen. Ich frag mich bloß nach diesen ganzen Szenarien, Kampagnen, neuen Heldinnen. Ist das am Ende noch schlank oder hast du das Gefühl, das wird nach und nach ja komplizierter und verwobener?
Also ich find's immer noch sehr schlank, weil okay. Die Szenarien sind. Also es gibt durchaus ein paar komplexe Szenarien, die ich einem Anfänger nicht hinsetzen würde. Mhm. Aber die sind jetzt auch nicht so komplex, dass jemand, der halt ein paar Schurken besiegt hat, damit nicht klarkäme. Und die sind ja alle sehr einfach aufgebaut. Also es gibt ja diese Module. Also jeder Schurke bringt ein Deck mit, das Begegnungskarten darstellt. Und dann kann man da noch Module dazu packen, beziehungsweise er möchte sogar bestimmte Module haben und das ist ja relativ schnell zusammengesteckt. Also wenn man eine halbwegs sortierte Sammlung hat, mit am besten irgendwelchen Trennkarten, dann findet man das ja relativ fix und dann ist das schnell aufgebaut und dann erklärt eigentlich normalerweise die Karte, wie man das Ding aufbaut und jede Karte hat ja Text und steht drauf, was man machen muss. Es gibt dann nur ein paar Szenarien, wo dann vielleicht ein bisschen, paar viele Karten am Anfang drin sind, so Hela. Aber Hela ist verdammt cool.
Ja, wenn jetzt nur die Leute, die Hela kennen, was damit anfangen können.
Das ist die Dame, die in Thor 3 Asgard zerstört.
Okay.
Spoiler.
Für mich ist das halt alles, ich hatte versucht ja ein bisschen über Marvel Champions dann in das Marvel Universe reinzukommen und ich bin leider nicht ganz warm geworden mit meiner Welt. Ich bin auch immer, wenn ich dich sehe, irgendwie über das Spiel oder wenn ich lese, wie du über das Spiel berichtest, bin ich immer so ein bisschen neidisch, weil ich glaube, ich finde das System und mechanisch finde ich das so gut und gleichzeitig denke ich aber dadurch, dass ich so überhaupt keinen Bezug zu dem Marvel habe und überhaupt nicht reinkomme leider, ich weiß nicht, ob mir das Spiel besser gefallen würde, wenn es das den Theme von Sentinels of the Multiverse hätte, weißt du, so, wenn das halt unbeschriebene Blätter sind. Ich finde das ganz schwierig, muss ich sagen, für mich. Es ist irgendwie seltsam, wenn da ein Thema ist, zu dem man mehr wissen könnte und ich weiß nichts dazu. Also so.
Internet.
Ja.
Ja, ich weiß. Ich verstehe das Problem. Ich habe auch so ein paar Charaktere, von denen ich vor dem Spiel überhaupt noch nie gehört hatte. Mhm. Moongirl. Um sie ja. mal wieder zu erwähnen. Da muss ich eigentlich auch mal googeln. Ja, also es gibt's. Ich kann schon verstehen, dass dann, glaube ich, vieles fehlt. Gerade wenn man die Charaktere kennt, hat man oft so diesen Effekt so, oh, das ist ja total thematisch, was der macht. Ja. Das fehlt dann natürlich ein bisschen, ja.
Hast du das Gefühl, dass du Heldinnen oder auch gegen Schurkinnen weniger spielst, wenn du die nicht kennst, so richtig?
Also jetzt muss ich erstmal drüber nachdenken, welchen Schurken ich nicht kenne. Aber ich denke schon.
Okay.
Lass mich nach. Ah, Drang, genau. Ja, es kann gut sein. Es gibt tatsächlich Drang aus Galaxy's Most Wanted. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich, ich weiß nur, er hat irgendwie eine Armee, die sich Badoon nennt und er greift damit wohl gerne die Erde an. Aber wer das jetzt ist und warum er das ist so. Es kann schon sein, dass ich deswegen weniger gegen ihn spiele, ja.
Okay, was Schurken halt so tun.
Ja, was Schurken halt so tun. Dagegen, wobei ich sagen muss, Crossbones spiele ich sehr gerne gegen. Mhm. Und der kommt selbst, den kannte ich vorher auch nicht, hab danach, nach diesem Spiel realisiert, dass er in Captain America Civil War vorkommt. So die ersten 10 Minuten. Und ich ihn halt nur nicht erkannt habe, weil ich nicht wusste, wer das ist. Ja, aber der hat mir trotzdem ziemlich viel Spaß gemacht.
Okay. Das heißt, kein Muster irgendwie erkennbar. Wenn jetzt Leute sich nach der Folge denken, ach, Marvel Champions, das klingt eigentlich ganz knorke. Mit was sollen sie anfangen? Nur die Grundbox oder würdest du sagen, am besten schon irgendwas noch dazu kaufen, weil dieses Produkt zeigt eigentlich erst den vollen Charme des Spiels?
Grundbox ist schon vollkommen ausreichend, wenn man einfach nur, wenn man erstmal gucken will, wie tief man einsteigen will. Mhm. Da kann man schon sehr viel mitmachen. Also sie kommt mit 5 Helden und 3 Schurken und ich glaube 6 variablen Modulen oder so und vielleicht sind es auch nur 5. Mhm. Und da kann man schon ziemlich viel rummischen. Und also ich habe, glaube ich, 10 bis 20 Plays gebraucht, bis ich überhaupt mal irgendwie alle besiegt hatte. Mhm. Und dann habe ich natürlich noch alle Kombinationen ausprobiert. Also da hatte ich schon einiges. Man kann sich am Anfang noch direkt so einen Held mitnehmen, den man einfach gerne mag, wenn man einen hat. So, das kann natürlich wie bei mir bei Black Widow eine Enttäuschung sein. Aber, aber nicht, weil sie schlecht ist, sondern einfach nur, weil ich ihren Blaster nicht mag. Ah ja, aber sonst braucht man eigentlich nichts.
Ja, ich weiß nur, als ich es gespielt hatte, ich fand Captain America, das wurde auch davor schon gesagt, so wenn man den spielt, dann ist auf einmal alles einfach. So.
Das ist richtig. Captain America ist auch ziemlich stark.
Genau, das weiß ich noch so. Der wirkte sehr straightforward, leicht und ich kam halt sehr stark durch, wo zumindest hat mir das nochmal einen Tick mehr ein Gefühl gegeben, wie halt ein starkes Deck oder sowas sein kann. Aber vielleicht sind die Karten von dem einfach viel zu gut.
Ich weiß ja, die Karten von dem sind einfach viel zu gut. Also alle Heldenkarten von dem sind einfach irgendwie günstiger als alle Karten von anderen Helden. Das ist so. Okay. Er ist nicht ganz so schlimm wie Doctor Strange. Der ist sowieso ein ganz anderes Level, aber ja, selbst der wurde ja fair durch Ronin.
Okay.
Da haben sie Galaxy Most Wanted reingepackt und das war der erste Schurke, bei dem ich wirklich dachte, okay, das ist einfach nur unfair.
Eine zweite Situation, die ich mir vorstellen könnte, dass sich Leute das damals, als im Deutschen rauskam, geholt haben, vielleicht auch so voller Euphorie ein paar Szenarien oder ein paar Helden so aus den ersten Wellen genommen haben und dann kam das Leben dazwischen und sie haben es eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Hattest du das Gefühl, dass in den letzten Jahren nochmal so Sachen rauskamen, wo du gedacht hast, das hat jetzt irgendwie Marvel Champions nochmal auf ein komplett neues Level gebracht oder sollen die erstmal in Ruhe nochmal die Grundbox durchspielen?
Die können ruhig in Ruhe die Grundbox spielen. Also okay. Das Einzige, was man beachten muss bei Grundbox ist, dass man eben Deck bauen wahrscheinlich eher nicht so kann, weil eben einfach der Pool nicht da ist. Also da muss man sich schon ein paar Helden und eventuell eine Kampagne kaufen, damit man da irgendwie wirklich bauen kann. Aber wie gesagt, die vorgefertigten können ja was.
Hast du eine Lieblingskampagne, wo du sagen würdest, wenn jetzt jemand mal eine Kampagne spielen will, anstatt nur so One-Off-Szenarien, was du da empfehlen kannst?
Es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn man jetzt eher so ein Neuling in der Brettspielwelt ist, dann würde ich sagen Rise of the Red Skull. Das ist die erste und die ist gut, aber die ist aus meiner Sicht ein bisschen konservativ. Also die man merkt so schön, dass das so die erste Kampagne ist, die sie haben. Das ist, also was an Kampagne passiert, ist jetzt nicht so aufregend. Und die Szenarien selbst sind, also man spielt ein bisschen mit den verschiedenen Kartentypen rum und was man so machen kann, aber jetzt nicht so, wo man so denkt, boah, was für eine geile Idee. Ja. Und meine Lieblingskampagne ist tatsächlich Mad Titans Shadow.
Wieso?
Ist Thanos drin.
Okay.
Und es hat 2 Szenarien, die ich unendlich gut finde. Der eine davon ist Tower Defense. Da kämpft man gegen 2 Schurken gleichzeitig, die den Avengers Tower angreifen.
Okay.
Und man muss den quasi verteidigen.
Spielt man es dann trotzdem einhändig, oder?
Spielt es trotzdem einhändig, ja.
Okay.
Die Schurken handeln eben abwechselnd, aber haben da noch 2 Hauptpläne und greifen eben diesen Turm an und den muss man irgendwie verteidigen. Das war eigentlich meine Lieblingskampagne. Die beste Kampagnenbox ist allerdings Sinister Motives, hätte ich jetzt gesagt. Die hat sehr viele schöne Schurken. Die sind so im Schnitt eben, die sind einfach sehr schön. Und beide Helden, die drin sind, also das Ghost Spider drin und Miles Morales, die sind beide sehr spaßig zu spielen und spielen sich auch sehr unterschiedlich. Aber die Kampagnenbox hat eine Karte, die mich nervt. Und zwar, wenn man die Kampagne spielt, gibt's irgendwie diese Schmierkampagne oder so, den Public Outcry. Die Leute hassen dich am Anfang immer. Mhm. Das sorgt eben für einen Effekt im Spiel, dass der Plan vom Schurken schneller vorangeht. Mhm. Beziehungsweise auf Expert, dass man mehr Begegnungskarten kriegt. Mhm. Und man kann nichts gegen diese Karte tun. Das Einzige, wie die weggeht, ist, wenn man Schergen besiegt oder Nebenpläne. Dann tickt da so ein kommen da immer Counter runter und wenn keiner mehr draußen ist, die weg. Und mich nervt so, dass ich nichts gegen diese Karte tun kann, außer die Encounter-Karten kommen im richtigen. Also, aber ansonsten ist die Box top.
Okay. Ja, wir reden jetzt gerade irgendwie über so verschiedene Kampagnen nochmal kaufen. Du hast am Anfang gesagt, Living Card Game hat dich total abgeschreckt. Hat sich da deine Meinung mit der Zeit geändert und hast du irgendwie durch Marvel Champions auch Interesse an anderen Living Card Games bekommen?
Jein. Also meine Vorurteile gegen LCGs sind mittlerweile eingeschränkt auf Vorurteile gegen die Verkaufsstrategie von LCGs. Weil ich jetzt festgestellt habe, dass mit dieser, also vor allem hat mich genervt, dass ich von LCGs irgendwie mehrere Grundboxen meistens kaufen musste. Und das haben sie ja zum Glück hier nicht so gemacht. Und ich glaube, bei Herr der Ringe ist es in der Neuauflage auch nicht mehr so.
Genau, bei Arkham Horror auch, genau.
Arkham Horror auch. Und das finde ich schon unendlich viel entspannter, weil ich hatte einfach keine Lust, drei Grundboxen zu kaufen. Was ich hier eben sehr schön finde, ist, dass ich eben diese Heldendecks kaufen kann und ich kann die out of the box so spielen. Ich muss nichts noch tun.
Ja.
Aber ich kann sie umbauen. Das fand ich sehr schön. Ich weiß jetzt eben nicht, wie das bei Arkham Horror und bei Herr der Ringe ist. Mhm. Aber ich schiele so ein bisschen auf Arkham Horror, aber im Moment rede ich mir noch ein, ich habe nicht genug Geld, um noch ein LCG anzufangen.
Auch vielleicht da kurz eine Frage zu. Hier ist, das wirkt ja schon so ein bisschen wie so ein Lifestyle-Game. De facto hast du ja auch nur eine endliche Menge an Zeit für Spiele oder Solospiele. Denkst du darüber nach, dass du wegen Marvel Champion weniger andere Spiele spielst?
Das ist definitiv so, ja.
Ja, und hast du dazu in Werten einen Gedanken oder hast du das einfach nur für dich wahrgenommen?
Bisher habe ich das einfach nur für mich wahrgenommen, aber da ich ich habe halt immer Spaß mit Marvel Champions.
Ja, auf jeden Fall.
Das einzige Spiel, das mir ein bisschen leid tut, ist Spirit Island, weil das ist immer noch mein Lieblingsspiel, aber es dauert halt länger, bis ich es aufgebaut habe. Und ich habe halt Marvel Champions in 5 bis 10 Minuten aufgebaut, je nach Szenario. Und Spirit Island baue ich halt Minimum 10 Minuten auf. Also selbst wenn ich geübt bin, gut, dann schaffe ich es vielleicht unter 10, aber dann muss ich noch irgendwas suchen und die Decks mischen und was weiß ich. Gut, das muss ich jetzt in Marvel Champions auch, aber nicht so viele.
Du hast jetzt 256 Partien und ich meine, im Kontakt mit mir hattest du mich immer darauf hingewiesen, wie nah du bei 256 Partien bist. Du hast aber nicht das Gefühl, du hast jetzt 256 Partien gespielt und du lässt es jetzt im Schrank stehen? Oder hast du das Gefühl, was müsste passieren, damit du das Spiel auf einmal weniger spielst?
Sie müssten anfangen, beim Design größere Fehler zu machen. Also, sie haben ja halt mit Doctor Strange oder sowas oder jetzt, wie ich finde, mit SPDR, auch wenn die viele mögen, die sind genauso stark, haben sie so ein paar Schnitzer gemacht oder hier Galaxy's Most Wanted ist auch ein bisschen fehlgeraten, aber es war jetzt nichts so krass Gravierendes, dass ich gesagt habe, ja, okay, das ist jetzt einfach nur noch furchtbar. Also, wenn sie sowas machen, dann könnte es schon sein, dass ich einfach dann nicht weiter kaufe. Aber wie gesagt, bisher die X. Also im Moment spiele ich ein bisschen weniger, was glaube ich daran liegt, dass ich im Moment keine Idee habe, was ich bauen soll. Und auch gerade nicht so richtig Lust auf irgendein Szenario habe. Aber es kommt ja bald die X-Men-Erweiterung und dann geht's wieder los. Dann werde ich wahrscheinlich wieder so 20 bis 30 Partien hinlegen.
Genau, und aber da spielt die Solo-Liga wahrscheinlich auch doll rein, oder? Wenn da nochmal ganz kurz jede Woche oder jeden Monat eine neue Challenge kommt?
Alle zwei Wochen.
Also das ist quasi auch, wenn du sagst, dir fällt nicht ein, was du für ein Deck bauen musst, ist eigentlich das ein cooler Impuls, oder?
Genau, und zusätzlich habe ich dadurch den Effekt, dass ich Sachen spiele, die ich sonst nicht anfassen würde. Also was war letztens... Letztens war irgendein Held, den ich glaube ich nur einmal im Pre-Contact gespielt hatte. Ich weiß auch gerade nicht mehr, weil das war, ich glaube, Star-Lord oder sowas. Das war ganz cool, den mal auszupacken. Nee, hier, Captain America tatsächlich. Den hatte ich nämlich damals ausgepackt, gedacht so, das mag ich ja gar nicht, das ist ja viel zu einfach. Hab ihn dann weggepackt, aber dann musste ich ihn wieder rausnehmen, weil ich hatte keine Wahl.
Ach, da muss ich sagen, das finde ich ganz spannend, weil ich würde von mir behaupten, mir fällt das schwer, wenn ich irgendwie ein starkes, wenn ich weiß, wie ich ein starkes Deck hinbekomme, ein suboptimales Deck zu bauen. Mir fiel das damals auch, angenommen, ich habe früher Baldur's Gate gespielt. Mir fiel das schwer, nicht einfach ein Stat runter auf 3 oder auf 6 zu setzen, um andere auf 18 zu pushen, so. Also ich musste da immer min-maxen, so. Und bei so einem Deck wäre auch für mich immer eher der Reiz, stärker machen und im Zweifelsfall den Schwierigkeitsgrad hochdrehen. Aber das habe ich schon so rausgehört. Das ist bei dir gar nicht so. Dich strecken die zu starken Decks eher ab, oder?
Ja, das liegt daran, dass ich gerne einen gewissen Grad an Challenge habe. Wenn ich den einfach nicht kriege, weil das Deck einfach zu viel macht und zu stark ist, dann habe ich keinen Spaß.
Also auch auf Heroic und so?
Heroic habe ich noch nicht ausprobiert.
Okay.
Aber ja, also gegen Ronin würde ich wahrscheinlich sowas wie Captain America oder so auspacken, weil der ist einfach unfair. Da muss man irgendwas Starkes auspacken. Also es macht auch Spaß, mal einfach irgendwie durchzumähen, aber das auf Dauer hält mich das eben nicht. Dann muss ich mir einen Challenge suchen. Ich könnte mal probieren, ob ich mit so einem starken Held auf Heroic mehr Spaß habe.
Ja, ich habe das bisher in den anderen beiden Folgen auch gefragt. Hat dich Marvel Champions, hat dir das irgendwas beigebracht, was sich auf dein restliches Leben übertragen lässt? Sei es wirklich irgendwie Wissen über die Welt, Wissen über dich oder Wissen über andere Menschen? Hast du da was für dich gefunden?
Da habe ich zwei Sachen. Wobei das eine eher so ein Cheat ist, weil das habe ich eigentlich aus Magic, aber es lässt sich auch auf Marvel Champions übertragen. Und zwar ist das die Lektion, dass du alles richtig machen kannst und trotzdem verlieren.
Okay.
Einfach, weil die Karten nicht so kommen, wie du es gerne hättest. Und das kann dir auch im richtigen Leben passieren. Du kannst alles richtig machen und du kriegst trotzdem ins Gesicht. Und deswegen musst du die Wahrscheinlichkeit hochpushen, was dir am ehesten das gibt, was du haben willst, beziehungsweise was dich am ehesten gewinnen lässt. Aber du musst halt damit rechnen, dass du trotzdem verlierst. Aber nicht zu ergebnisorientiert denken, weil, ja, du kannst dich ärgern, dass du ins Gesicht gekriegt hast, aber du hast alles dafür getan, dass das nicht passiert ist und du hattest halt einfach Pech. Das passiert.
Okay, ja, und deine zweite Erkenntnis?
Meine zweite ist, dass Nachhaltigkeit siegt. Also du kannst dem Schurken im Ganzen ins Gesicht schlagen, aber bei den härteren verlierst du dann. Du musst Ressourcen aufs Feld bringen. Und okay. Musst erstmal ein paar Züge eventuell langsamer sein, um danach mehr machen zu können.
Okay. Sehr, sehr schön. Ja, ich habe ja einfach angefangen, mit dir zu sprechen. Dirk, wo finden dich Menschen, falls sie im Internet mit dir Kontakt aufnehmen wollen?
Ich bin einmal zu finden auf dem Einzelspiel-Discord, aber allgemein auf Discord unter Angel Collector.
Das ist eine Anspielung auf Magic, ne?
Das ist eine Anspielung auf Magic. Es könnte daran liegen, dass ich Engel sammle.
Und der Angel Collector gab dir ja auch in einem anderen Podcast einen Spitznamen. Ich musste gucken. Also bei mir bei Board Game Stats bist du eingetragen als Dirk Angelo. Weil ich die ganze Zeit kannte ich nur Angel Collector und ich dachte, im Einzelspiel nenne ich dich ja nicht Angel Collector, weil ich das so unpersönlich finde und habe dich dann Angelo genannt.
Ja, das Witzige ist, das habe ich oft als Joke benutzt, weil ich irgendwie gerne mit anderen Sprachen manchmal rumspiele und habe mich auch selbst oft Angelo Collectore genannt.
Ja, genau.
Ja. Ich habe tatsächlich noch was, wo man mich findet.
Okay, wo denn?
Und zwar bin ich bei Spielstil eingestiegen, ein bisschen, und habe da aber erst 2 oder 3 Artikel geschrieben. Deswegen findet man mich auch dort unter, ich glaube, dirk@spielstil.net.
Ach, voll cool, das wusste ich noch gar nicht. Ja, muss ich mal recherchieren und nachlesen. Okay, voll gut. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mit mir über Marvel Champions gesprochen hast. Das war auch eine interessante Folge für mich, weil die letzten beiden waren halt Spiele, die ich auch sehr viel gespielt habe. Und Marvel Champions hatte ich halt, als die Grundbox rauskam, 20, 30 Mal gespielt. Aber habe ich das immer nur von außen betrachtet. Und deswegen fand ich dieses Gespräch besonders interessant und fand sehr schön, was du da alles zu berichten hattest und irgendwie, dass du geduldig meine kleinen auch Detailfragen beantwortet hast, wenn ich nochmal irgendwas wissen wollte. Ja.
Gerne. Freut mich doch, wenn ich mal ordentlich abnörden darf.
Dafür soll dieser Podcast da sein. Ja. Gut, das war die dritte Folge von 256 Partien. Wenn du Feedback zum Podcast hast, schreib an 256partien@gmail.com. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du 256 Partien später gehört hast. Die Intro- und Outro-Musik stammt von Tripor. Vielen Dank dafür. Ich freue mich über Feedback per E-Mail an 256partien@gmail.com.